Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass trotz der sehr schwierigen Straßenverhältnisse doch etliche gekommen sind. Ja, auch einige Gäste. Die Predigt wird gehalten werden über Psalm 24, die Verse 9 bis 10. Da sehen wir sie schon. Und bevor ich anfange, möchte ich beten und möchte euch kurz bitten, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, heute ist ein besonderer Tag und es ist in den Losungen viel zu lesen über dein Kommen. Und ich bitte dich, dass dein Wort und dein Kommen uns wichtig wird, auch besonders durch deinen Sohn Jesus Christus, an den wir heute besonders denken. Amen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Diese Verse aus Psalm 24 nach der Übersetzung von Luther 64 werden oft als Vorfreude auf die Ankunft Jesu gesungen, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Sie werden König David zugeschrieben und sind damit etwa 3000 Jahre alt. Kann man also schon was drauf geben. Wir können diese Verse als persönliche Aufforderung verstehen, als Aufforderung, Gott in unser Herz zu lassen. Das ist die eine Möglichkeit. Ist schon mal sehr wichtig. Nach Andeutungen der Propheten des Alten Testaments bedeuten sie aber noch weit mehr, nämlich die Vorbereitung auf den Messias. Andere Propheten, die sich erfüllt haben, sind aus meiner Sicht noch weit deutlicher. Christus selbst hat einige zitiert, ihre Erfüllung hervorgehoben, obwohl er gar nicht Theologie studiert hatte, und damit ihre Glaubwürdigkeit für uns bis heute unterstrichen. Und warum sind sie nun immer noch so wichtig? Ich denke und erlebe es auch persönlich, dass sie uns im Glauben stärken können. Es gibt auch Warnungen bei den Prophetien, aber die Motive waren eher, den Messias anzukündigen. Keine Religion ist übrigens durch eine solche Fülle von Propheten durchsetzt wie die jüdisch-christliche. Wir erkennen dadurch schon im Alten Testament Gottes Gesamtplan und seine Liebe zu uns Menschen, ausgedrückt durch das Senden seines Sohnes und die vielen Ankündigungen. Also das Alte Testament hat etwas mehr, als man so gemeinhin denkt. Und ich denke, der erste Advent ist eine gute Gelegenheit, einige dieser besonders starken Prophetien zu betrachten. In Hesekiel steht zum Beispiel in Kapitel 34, Vers 23, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll. Zu Jesu Stammbaum gibt es dazu in Jesaja 11, Vers 1 den Hinweis, dass er aus dem Stamm Isai hervorgehen wird. Isai, wer es nicht weiß, war der Vater von König David. Die Juden nahmen es mit Stammbäumen besonders ernst, ja ganz extrem zum Teil, was die Echtheit dieser Prophetie noch unterstützt. Und sie traf ja exakt ein. Bezüglich Jesu Geburt heißt es in Micha 5, Vers 1, eine sehr bekannte Prophetie, die heute auch in den Losungen steht. Und du, Bethlehem Ephrata, die du ganz klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das ist schon stark, finde ich. Ein so gewaltiger, ewiger Herr an einem so unbedeutenden Ort. Schon sehr ungewöhnlich. Aber an Jesus ist vieles ungewöhnlich. In Jesaja 7, Vers 14 wird zum Beispiel vorausgesagt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren werden würde. Ein Wunder, das sogar im Koran in Sure 19 überliefert worden ist. Dass es eintraf, wird unter anderem durch die überlieferten Trennungsgedanken von Josef, der mit Maria schon verlobt war, bezeugt, wie wir in Matthäus 1, Vers 19 lesen können. Auch die Vorankündigung von Johannes dem Täufer steht im Alten Testament bei Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will einen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Ähnlich formuliert finden wir die Aussage auch in Jesaja 40, Vers 3 und noch weitere. Jesu Einzug in Jerusalem wurde vom Propheten Sacharja in Kapitel 9, Vers 9 wie folgt vorausgesagt: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Obwohl solche Begleitumstände für einen König nicht gerade glänzend erscheinen, hat man auch diese Prophetie nicht in der Schrift gelöscht. Ja. Selbst die Juden haben das nicht gemacht. Und es traf alles so ein, wie zum Beispiel in Matthäus 21, Vers 7 dokumentiert. Wir wissen das. Warum kam Jesus Christus auf diese Welt? Prophetien haben auch das schon lange vor seiner Geburt erklärt. Um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen und die Zeit der Tieropfer zu beenden. Das haben wir letzten Sonntag auch gelernt hier, oder es wurde wieder uns klargemacht. Seine grausame Folterung und Kreuzigung hat er außerordentlich geduldig ertragen. Prophetie in Jesaja 53, Vers 7. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und in Psalm 22, auch lange davor aufgeschrieben, vor Christi Geburt, steht in Vers 17 bis 19, Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Und jetzt kommt das Bekannte, der bekannte Teil, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Genauso kam es, wie in Johannes 19, Vers 24 nachzulesen ist. Auch Jesus Christus hat während seines Auftretens Prophetien ausgesprochen, eine ganze Reihe. Nach Markus 13, Vers 31 zum Beispiel die gewaltigen Worte, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Gewaltig, wenn man das aus der damaligen Zeit sich vorstellt. Und die Prophetie hat sich bis heute erfüllt. Die Botschaft wird in der ganzen Welt bis in die kleinsten Winkel den Menschen gebracht. Auch von uns Gideons, ja. Und das, obwohl die damalige Amtskirche sozusagen die Aussage als ungeheuerliche Anmaßung bekämpfte, ihm sogar nach dem Leben trachtete. Letztlich erfolgreich. Und Historiker haben ihn gar nicht groß beachtet. Und wir rechnen die Zeitrechnung nach ihm. Alle Länder der Erde. Eine weitere bedeutende Prophetie von Jesus betrifft die Zukunft gläubiger Christen. Mehrfach hat er vorausgesagt, dass sie Verfolgung leiden werden. Beispielsweise steht in Matthäus 5, Vers 10, Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Eigentlich ist es ja eher unverständlich, dass man Christen verfolgt, da wirklich gläubige Christen der Stadt Bestes wollen, denke ich, wenn man sie nur lässt. Aber sie wurden von Anfang an verfolgt, zuerst Tausende, dann Zehntausende und heute Millionen. Manche sprechen sogar von zig Millionen und noch mehr. Mit allen Stufen der Grausamkeit und zum Teil auf höchster politischer Ebene, wie in Matthäus 10, Vers 18 vorausgesagt. Dort steht: Man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen. Schon bei Paulus erfüllte sich diese Prophetie. Er berief sich allerdings auch ausdrücklich auf den römischen Kaiser. Etwa 1450 Jahre später hatte Martin Luther im Jahre 1521 seinen berühmten Auftritt vor dem Kaiser. Einer Hinrichtung entkam er bekanntlich nur durch die geheime Scheinentführung seines Kurfürsten Friedrich dem Weisen. Übrigens am 4. Mai 1521. Andere Reformatoren endeten nach Schauprozessen auf dem Scheiterhaufen, obwohl sie nur die Bibel predigten. Es wird zuweilen die Frage gestellt, wie weit man der Überlieferung der genannten Prophetien und ihrer Erfüllung vertrauen kann. Und ich denke, wir alle brauchen für unseren Glaubensstärkung immer wieder eine Auffrischung dieser Gewissheit. Hier nun noch ein bisher nicht erwähntes, sehr prominentes Beispiel. Das nächste Bild bitte. 1947 wurde von Beduinen in Qumran am Toten Meer eine gut 7 Meter lange Schriftrolle in einem Tonkrug gefunden, die wir hier sehen. Sie enthält den fast vollständigen Text des inzwischen etwa 2700 Jahre alten Jesaja-Buches und diesen Text sogar in lesbarer hebräischer Sprache. Nach der Radiokarbon-Methode wurde die Rolle auf 100 bis 200 vor Christus datiert. Und das wurde wissenschaftlich allgemein anerkannt. Also das ist nicht eine Meinung der Christen, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen, dass das so stimmt. Nach allem, was wir heute tun können, um solche Daten zu bestimmen. Damit ist das die älteste erhaltene Handschrift eines ganzen Buches der Bibel. Das Original wird übrigens streng gehütet, dieses hier, in einem Tresor unter dem Israel-Nationalmuseum in Jerusalem. Die dort verzeichnete Prophetie auf Jesus etwa 700 Jahre vor seiner Geburt stimmt selbst mit modernen Fassungen des Alten Testaments noch ziemlich gut überein. Wir sehen auf der nächsten Folie die ganz besonders oft zitierten Verse 4 und 5 aus Kapitel 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist unserer Abtrünnigkeit willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. 700 Jahre vor Christi Geburt geschrieben. Und es ist so genau eingetroffen, dass der Text auch so im Neuen Testament stehen könnte. Sie wird dort mehrfach erwähnt, übrigens in Matthäus 8, in Römer 4, 1. Korinther 15, das sind 3 Stellen, die ich jetzt zufällig dort gefunden habe dazu. Angesichts dieses Alters eines solchen Buches ist es selbst für nichtchristliche Historiker ungewöhnlich, dass der Text nach über 2500 Jahren noch mit modernen Fassungen relativ gut übereinstimmt, weil es das in der Literatur sonst nicht gibt, zumindest der Literatur der Antike. Für dieses Überlieferungswunder gibt es Erklärungen. Gottes Wort sagt zum Beispiel in Offenbarung 22, Vers 19 am Ende der Bibel ausdrücklich und ziemlich streng, dass Veränderungen des Inhalts auf keinen Fall erlaubt sind. Aber warum hat man sich denn daran gehalten? Es wird ja immer davon gesprochen, die Bibel müssen wir an die Zeit anpassen, was natürlich nicht richtig ist. Meine persönliche Erklärung: über 100 Jahre lang wurde die Bibel durch Abschreiben von Hand weitergegeben, meistens in Klöstern durch schreibkundige Mönche. Dieses Bild verwende ich auch bei Gideon-Predigten, um das Gewicht der Schrift zu unterstreichen. Die das abgeschrieben haben, mussten ja zwangsläufig auch lesen, dass es verboten ist, es zu verändern. Und außerdem gab es die vorherigen Fassungen auch zum Nachschauen und zum Kontrollieren, ob richtig abgeschrieben worden ist. Es wird berichtet, dass bei den Juden abgeschriebene Texte, die nur einen kleinen Fehler haben, weggeworfen wurden und alles neu geschrieben wurde. So streng. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das bedeutet auch, dass wir die Tore unseres Herzens weit aufmachen sollen, um Jesus Christus hereinzulassen, wie schon anfangs angedeutet. Und da denke ich an eine weitere sehr wichtige Prophetie des Neuen Testaments, die sich aber bisher noch nicht erfüllt hat. Jesus sagt ein zweites Kommen voraus. In Matthäus 24, 44 steht: Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Oder Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Sehr ernst. Heute ist das übrigens mit Fernsehen und Smartphone möglich. Lange Zeit konnten die Menschen es sich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Die Jünger erwarteten, dass es bald geschieht. Gottes Zeitplan ist aber nicht unser Zeitplan, obwohl wir jetzt eine immer schnellere Veränderung der Welt beobachten und sich Prophetien auf die Endzeit nach Ansicht von Experten bereits erfüllen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Davon sind wir ausgegangen. Singen wir das auch im Hinblick auf das zweite Kommen Jesu? Er wird nicht in einem unbekannten Dörflein in der Futterkrippe eines kalten Stalles erscheinen, sondern für alle sichtbar in der Herrlichkeit des Gottessohns. So sagt es die Schrift voraus. Pastor Dr. Emanuel Wieser hat uns am letzten Sonntag erklärt, wie wir darauf hinleben können, um vorbereitet zu sein. Freuen wir uns? Oder sagen wir, lieber jetzt noch nicht? Der Kernpunkt: wenn wir uns von Herzen Jesus anvertrauen und ihm die Regie über unser Leben geben, was er so sehr möchte, können wir uns getrost auch auf sein zweites Kommen freuen. Amen.